Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Glaube kennt keinen Mangel. Was für ein steiler Titel, mögen sich jetzt manche denken. Den habe ich nicht. So einen Glauben habe ich nicht. Denn ich kenne sehr wohl Mangel in meinem Leben. Ich könnte es dir gleich aufzählen. Den Bereich und den Bereich Mangel. Oder ich glaube ja schon, aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht so richtig. Wenn es um Glauben geht, da sind manche Verständnisse missverständlich. Viele denken, dass es beim Glauben um ein System geht oder dass der Glaube vor allem ein Fürwahrhalten von bestimmten Wahrheiten ist. Ich glaube, dass es Gott gibt und ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, und es gehört zum Glauben. Aber es trifft nicht dessen Kern. Der Kern des Glaubens ist wesentlich aufregender. Ja, um nicht zu sagen atemberaubend. Viele Menschen, die am Glauben verzweifeln, verzweifeln nicht wirklich am christlichen Glauben, sondern sie verzweifeln an ihrem eigenen Glauben oder zweifeln an ihrem eigenen Glauben, an ihren Vorstellungen vom christlichen Glauben oder an ihren Wunschvorstellungen über das Leben. Denn es ist wahr, Glaube kennt keinen Mangel. Denn echter Glaube lebt nicht mehr aus sich selbst. In der wunderbaren Geschichte, die wir gerade gehört haben von Elia im ersten Buch der Könige, 17. Kapitel, lernen wir etwas von dem Glauben, der keinen Mangel kennt. Und werden sehr schnell herausfinden, dass dieser Glaube nichts damit zu tun hat, dass der Mensch irgendwas Besonderes sein muss. Dass man irgendwie so ein Glaubensheld sein muss. Es geht nicht um einen eigenen heldenhaften Glauben. Es geht auch nicht darum, dass Menschen etwas für wahr halten, aber etwas anderes tun. So wie wir es in unserer Kultur kennen, die sehr stark vom griechischen Denken her geprägt ist, wir kennen das alle. Da sagt jemand, ich glaube an Gott. Und dann sagt ein anderer, warum tust du da nicht, was er gesagt hat? Wieso tun? Ich glaube an Gott. Ja, wir denken, glauben und damit ist dann alles getan. Hier steckt schon das erste Missverständnis. Ja, ein Grund, warum Menschen Mangel erleiden oder erleben, obwohl sie doch anscheinend glauben. Lass uns dazu sehen, wie Elia geglaubt hat und auch ein weiterer Mensch, dem er begegnet ist. Ich bin mir sicher, dass viele heute ermutigt werden im Glauben und vielleicht den Glauben neu justieren können und merken, wow, da geht's ja um mich. Noch viel mehr, als ich gedacht habe. Kurz die Situation, Israel und sein böser König Ahab sind vom lebendigen Gott abgefallen. Die ganze Königsgeschichten sind einfach Abenteuergeschichten. Ich ermutige euch, eure Bibeln zu nehmen und darin zu lesen. Übrigens, auch heute möchte ich wieder ermutigen, durchaus, bringt die Bibeln mit, wenn ihr eine habt. Wenn nicht, besorgt euch eine, bringt sie mit in den Gottesdienst, lest den Text mit. Man bekommt einfach einen neuen Bezug auch dazu. Ja, wenn man schon hier zum Beispiel die Bibel in die Hand nimmt, dann nimmt man sie vielleicht daheim auch nochmal in die Hand und liest darüber nach, was man gehört hat. Also, Ahab. Und Elia wird zu Ahab gesandt und er sagt ihm, dass es nicht mehr regnen wird, bis er es sagt. Also bis Elia ihm sagt, jetzt regnet es wieder. Inmitten dieser Dürrezeit dann, also Mangelzeit, als es wenig zu essen gab, kaum noch Wasser, spricht Gott zu Elia. Er sagt, geh weg von hier zum Bach Krit. Ich will dich versorgen, sagt Gott. Du sollst Wasser aus dem Bach trinken und die Raben bringen Brot und Fleisch am Morgen und am Abend. Vers 3. Nun hat Elia nicht diskutiert oder Gottes Wort in Zweifel gezogen oder es zwar gehört, aber doch etwas anderes getan. Wer wisst, welcher Prophet das war? Jona, ja, geh nach Ninive, aber er ging nach anderswohin. Nein, er tut einfach, was Gott sagt. Und was erlebt er? Erlebt er Mangel? Erlebt er Hunger, Durst? Nein, er erlebt die volle Versorgung. Gott tut, was er ihm versprochen hat. Er erlebt es, weil er Gott glaubt und weil sein Glaube Füße hat. Und dann hört er wieder ein Gotteswort, nämlich als der Bach vertrocknet war, vielleicht nach ein paar Tagen oder auch Wochen, wissen wir nicht. Und dann heißt es, geh nach Zarpa zu einer Witwe, der ich gebeten habe, dich zu versorgen. Vers 9. Und wieder geht Elia. Wir sehen, was Glauben heißt. Glauben heißt Gottes Wort vertrauen. Das Faszinierende ist nun, was jetzt passiert. Die Witwe hat ja gar nichts. Die Witwe hat gar nichts. Sie ist völlig arm. Durch die Dürre hat sie kompletten Mangel, dass sie und ihr Sohn kurz vor dem Verhungern stehen. Und das sagt sie Elia auch, als er sie bittet, ihm Wasser zu bringen und Brot. Sie sagt, ich habe nichts, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl. Klingt das nach Mangel? Absolut. Der Mangel ist so groß, dass die Frau sagt, das, was ich damit bereite, für mich und meinen Sohn, ist unser letztes Mahl. Das ist unsere Henkersmahlzeit sozusagen. Ja? Essen und sterben. Also eine ganz bedrückende Situation. Aber Elia lässt sich nicht beeindrucken von dieser Situation oder von dem, was die Witwe sagt. Er hat vom Herrn gehört, die Witwe wird mich versorgen. Und was tut er? Er schaut nicht auf die Umstände. Er sagt nicht, Herr, was hast du mir da erzählt? Die Frau hat ja selber nichts. Ja, die hat ja selber also nichts zum Essen. Warum hast du mich überhaupt hierher geschickt? Der Glaube von Elia kennt keinen Mangel. Der Glaube von Elia ist ein einfacher Glaube dem Wort Gottes gegenüber. Mein Gott hat gesagt, dass er mich versorgt. Und mein Gott hat auch gesagt, wie er mich versorgt. Also wird er es tun. Also beharrt Elia auf seiner Forderung gegenüber der Frau. Und ich finde es so berührend, wie er jetzt weiterredet mit ihr. So wie Gott und Jesus in der Bibel unzählige Male mit Menschen spricht. Er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Er erkennt, dass die Witwe voller Sorge ist. Das ist auch für uns wichtig. Gott geht es nicht darum, dass wir so tun, als ob wir keinen Mangel haben, sondern er nimmt die ganz ernst und sagt, ich weiß, fürchte dich nicht. Stellt euch das mal vor, sie hat ihren Sohn, der Hunger hat, und jetzt soll sie Elia zuerst versorgen. Nun, an dieser Stelle müssen wir schon verstehen, dass Elia ein Bote Gottes ist und dass Gott selbst zu ihr redet durch diesen Elia und sie einlädt zu einem Glauben, der keinen Mangel kennt. Nochmal, es ist nicht so, dass wir keinen Mangel im Leben spüren dürfen oder so tun müssten, als ob wir einen tollen Glauben haben, als ob uns nichts berührt, als ob wir die Unberührbaren sind. Überhaupt nicht. Oder als ob wir nicht schwach sein dürften. Gott braucht keine Superhelden. Er braucht auch nicht unseren Superglauben. Nein, es kommt von ihm, der Glaube. Er bietet uns Vertrauen an. Und Elia gibt der Frau eine Verheißung. Er sagt jetzt, geh hin, mach es, wie du gesagt hast, also backe. Doch zuerst, mache zuerst mir etwas Gebackenes davon, bring's mir heraus, denn so spricht der Herr. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Gott erweist sich nicht nur in Elia herrlich, sondern auch in dieser Frau. Elia erlebt schon den Glauben, der keinen Mangel kennt, aber die Frau, die soll es auch erleben. Denn darum geht's ja im Glauben. Der Glauben führt zur Erkenntnis, wer Gott ist. Durch das Vertrauen in Gottes Wort lernen wir Gott kennen und wir verstehen, wow, er tut ja, was er sagt. Gott ist ja wirklich da. Und wenn wir tun, was Gottes Wort sagt, erleben wir eine neue Wirklichkeit. Wir erleben wirklich die Wirklichkeit Gottes, dass er nämlich verlässlich ist und dass der Glaube wirklich trägt. Aber es passiert nicht automatisch. Es reicht eben nicht, dass die Witwe hört, was Elia sagt. Das ist unser Problem oft. Ja? Wir denken, es ist genug, dass wir etwas hören und glauben. Was wir aber meinen ist, wir haben es gehört, wir haben es irgendwie in der Birne, wir halten es für wahr, aber Glauben ist eben mehr. Glauben ist gleich Gehorchen. Paulus sagt im Römerbrief am Anfang, den Glaubensgehorsam aufzurichten. Paulus hat es auch nicht genügt, in der Gemeinde irgendwas Nettes von Gott zu sagen, sagt, pass auf, ihr habt jetzt was gehört, wunderbar, ich gehe wieder heim. Sondern er hat gesagt, pass auf, ihr tut das, was er gesagt hat, und dann erlebt ihr die Fülle des Glaubens. Und die Witwe ist jetzt hundertprozentig herausgefordert, auf das Wort hin zu handeln. gegen jeden Augenschein, gegen jede Vernunft, gegen ihre Muttergefühle, gegen den Gedanken, dass sie ihren Sohn hinten anstellt, gegen jedes Gerede. Schaut, da ist die Frau, die einem Fremden zuerst gibt und ihren Sohn verhungern lässt. Was tut die Witwe? Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß. Und jetzt erst passiert das Wunder. Es ist, als Elia isst, genau in dem Moment, in einem Halbsatz erklärt, passiert das Wunder. Handelt Gott. Als wäre es das Normalste auf der Welt. Elia, er aß und sie auch. Und ihr Sohn, Tag für Tag. Gott erweist sich. Was für eine Lektion im Glauben, das für uns ist, die Gott uns hier erteilt. Wir erdenken manchmal, jetzt wird es ganz bisschen praktisch, ein paar Beispielen. Ich habe gar keine Zeit, um auszuruhen. Mei, bin ich gestresst, ich schaffe meine Arbeit nicht, ich schaffe dies nicht, jenes, Gottesdienst, auch noch, Sonntag früh muss ich echt ausschlafen, muss mich echt mal erholen. Kann ich das nicht auch noch einplanen? Aber was sagt Gott? Du sollst den Feiertag heiligen. Im Alten Testament können wir sagen. Aber im Neuen heißt es im Hebräerbrief, verlass nicht die Versammlung. Also nimm dir Zeit für mich, lädt Gott uns ein und dann wirst du genügend Zeit für alles andere Wichtige haben. Und deine Kraft wird auch nicht ausgehen. Es ist nicht genug, den Glauben nur im Kopf zu haben. Erst wenn unser Leben danach ausgerichtet wird, wenn wir den Glauben kultivieren in unserem Alltag, dann werden wir erleben, dass Glauben keinen Mangel hat. Wenn du dir nie Zeit nimmst für Gott, obwohl er dich einlädt, nicht im Gottesdienst, aber du sagst, ich bin so gestresst, dann nimm dir Zeit. Gehorche dem Wort Gottes, tu es, schmeiß die Ausreden weg, sag hin und her. Es ist unglaublich, wie gut wir im Ausreden sind. Es gibt immer sind die anderen schuld, immer sind die Umstände schuld, immer alles andere. Oder eine andere Situation, ich kann sie oder ihn jetzt noch nicht heiraten. Ich weiß nicht, ob die Liebe für ein ganzes Leben hält. Ich bin noch unsicher, Mangel. Aber die beiden leben das volle Programm, außerhalb der Ordnung Gottes. Gott hat sich ganz für uns hingegeben. Und so sagt Gottes Wort, dass wenn wir uns zum Beispiel sexuell hingeben, wir uns auch vor dem Gesetz, vor der Gesellschaft und als ganze Person dem anderen hingeben sollen. Wenn wir das von Herzen glauben, wenn wir Gott von Herzen glauben und es tun, dann wird da kein Mangel an Liebe sein. Weil Gott lässt sich nicht spotten. Der Topf wird nicht ausgehen. Du sagst, ich habe nicht genügend Geld. Boah, wie soll ich alles zusammenhalten? Ist immer so knapp. Ja, klar, spende ich ein bisschen was. Und wenn was übrig bleibt, dann spende ich auch. Aber wenn du ehrlich bist, hast du immer schon so gelebt. Immer im Mangel. Es war immer knapp. Was sagt Gottes Wort zu uns? Ehre den Herrn mit den Erstlingen deines Einkommens. Nicht mit dem, was übrig bleibt, was vielleicht noch hinten runterfällt, sondern mit den Erstlingen, also vor allem anderen. Wie viele haben mir schon erzählt, dass sich ihr Leben geändert hat, als sie das getan haben, im Glauben, nicht aus Gesetzlichkeit oder weil es Druck ist, weil man es halt so tut. Nein, sondern, wobei auch die haben es erlebt. Auch die haben es erlebt, weil es ein Gesetz, weil Gott lässt sich, aber Gott sagt, was er, oder tut, was er sagt. Boah, ich merke, ich habe keinen Mangel mehr, das Geld ist kein Problem, ich denke mal gar nicht mehr darüber nach so. Das können wir auf unser ganzes Leben anwenden. Du kannst tausendmal sagen, ich glaube an Gott, aber der Glaube erweist sich im Tun, im Gehorsam. Das Wort, dass dem Ölkrug nichts mangeln wird, ergeht an uns. Kümmere dich zuerst um das Wort Gottes. Gehorche den Geboten Gottes. Vertraue dem Wort Gottes und glaube ihm und du wirst keinen Mangel haben. Gott hat uns die Fülle des Lebens versprochen, aber nicht außerhalb seiner Ordnungen oder außerhalb von ihm, sondern in der Verbundenheit mit ihm. dass wir ihn wirklich beim Wort nehmen. Als ob er wirklich da ist. Als ob das, was er sagt, wirklich stimmt. Es macht keinen Unterschied, oder es macht einen Unterschied, in den Ordnungen und Weisungen Gottes zu leben oder nicht. Jeder Kompromiss schneidet uns letztlich vom Leben ab, das Gott für uns bereitet hat. Und wenn du wiedergeboren bist, wenn du also umgekehrt bist zu Jesus und wenn du an ihn glaubst, dann sollte ein Verlangen in dir sein, mehr als alles andere, die Worte Gottes zu tun, nicht nur zu hören. Und nicht dein eigenes Ding durchzuziehen. Und wenn du merkst, ich vertraue nicht, dann dem nachzugehen und sagen, warum, was ist denn in mir? Und hingehen zu Gott. Das gilt für Bereiche unserer sexuellen Beziehungen, das gilt Bereiche unserer Mitmenschlichkeit im Bereich Versöhnung, Vergebung, wie wir mit anderen reden, was wir für andere tun. Das gilt für unsere Finanzen, das gilt für Kraft- und Zeiteinteilung. Das gilt für unser ganzes Leben. Viele unserer heutiger Mängel sind hausgemacht. Wir laden uns immer neue Lasten auf, weil wir meinen, alles machen und tun zu müssen. Dabei entspringt es alles nur unserem menschlichen Ehrgeiz. Oder unserer Sucht nach Anerkennung. Oder unserer Angst, zu kurz zu kommen. Müssen wir mal drüber nachdenken. Was sind Dinge, warum kann man nicht Nein sagen? Oder die Prioritäten mal anders setzen. Gott möchte uns in unserem Mangel begegnen. In unserer Dürre, ob sie jetzt hausgemacht ist oder ob sie über uns gekommen ist. Egal, ob wir sie selbst verursacht haben. Jeder Mangel in unserem Leben ist ein Ruf zur Umkehr. Also zu ihm zu gehen und zu glauben. Gott neu zu erfahren, die Macht des Glaubens zu erfahren und sich voll und ganz auf Gott verlassen, auch wenn es unserem Verstand widerspricht, auch wenn unsere Gefühle was anderes sagen. Mein Gott, wir leben nicht von unseren Gefühlen. Gefühle sind wunderbar, sie sind Alarm, aber wir leben nicht davon. Auch der Verstand sollte sich unterordnen unter dem Wort Gottes. Und wenn der Rest der Welt was anderes sagt, wenn wir erfahren wollen, was die Witwe erfahren hat, wenn wir erfahren wollen, was die Jünger damals erlebt haben in der Nachfolge Jesu, dann müssen wir bereit sein, dem Wort Gottes zu vertrauen und ihm zu folgen. Vielleicht bist du heute hier und denkst, ja, aber wie soll ich das denn tun? Wie weiß ich denn, dass er mich liebt? Wie weiß ich denn, dass jetzt ich gemeint bin, dass er mich anspricht? Elia in dieser Geschichte ist ein Bild für Jesus. Gott sandte seinen Sohn Jesus in eine Welt voller Mangel, in eine Welt der Dürre, in eine Welt, die denen nichts mehr bleibt als der Tod. Das ist unsere Wirklichkeit. Am Ende steht der Tod. Wir wissen nicht, ob es heute Abend ist oder morgen oder in 50 Jahren. Wir wissen es nicht, aber das wissen wir. In 100 Jahren ist keiner von uns, wahrscheinlich, vielleicht schon, aber 150 Jahren keiner mehr da. Und ähnlich wie die Witwe haben wir diese Perspektive. Aber Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. So wie Elia der Witwe Leben gebracht hat, so ist Jesus gekommen, um uns ewiges Leben anzubieten. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und wenn wir glauben wie die Witwe auf dieses Wort Jesu hin, dann wird unser Leben neu und erfüllt. Und keiner kann dir das abnehmen, wenn du sagen willst, ja, aber wie weiß ich sicher? Du weißt es, wenn du es tust. Du weißt, wenn du sagst, Herr, ich komme zu dir. Glaube, der keinen Mangel kennt, hat seine Erfahrung im Gehorsam. Nur wer tut, was Gott sagt, erlebt die Abschaffung von Mangel. Glaube ist nicht ein System nochmal von Sachen, die man für wahr hält oder vielleicht dann doch anders lebt. Glaube ist die Beziehung zum lebendigen Gott. Weil Gott vor allem anderen möchte, dass wir ihn kennenlernen. Dass wir ihm wirklich vertrauen. Glaube ist das Leben in einer anderen Dimension, in der Gott herrscht. Und Glaube ist die Bereitschaft, alles hinter sich zu lassen. Alles loszulassen, jede Sicherheit aufzugeben, jeden falschen Götzen abzulegen, der nicht der lebendige Gott ist. Jesus lädt uns als seine Jüngerinnen und Jünger ein. Matthäus 6,33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Zuerst. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird euch wird er euch mit allem anderen versorgen. Trachtest du zuerst? Ist dir zuerst wichtig, was ihm wichtig ist? Könntest du sagen, was Gottes Prioritäten sind? Jetzt wird's konkret, jetzt wird's existenziell. Bist du bereit, das vor deinem Ehepartner, vor deinen Kindern, vor deinen Eltern, vor deinem Freund, Freundin, vor einem anderen Menschen, der den Alltag mit dir teilt, klar zu bekennen? Ich will dem Herrn dienen. Ich will ihm ganz vertrauen. Das hat Auswirkungen, wenn wir wirklich zuerst für Gott leben wollen. Ich werde jetzt Gott mein ganzes Vertrauen schenken und ihm keinen Lebensbereich mehr vorenthalten. Das bedeutet Gespräche führen. Gespräche, wenn es dir wirklich ernst ist. Das bedeutet vielleicht, dass dir jemand sagt, ja, spinnst jetzt oder was? Meinst du das jetzt ernst? Ja, ich meine jetzt echt ernst. Wir müssen uns über unsere Finanzen Gedanken machen. Wir müssen uns über unsere Zeiteinteilung Gedanken machen, über unsere Prioritäten. Ich meine es jetzt echt ernst. Ich bin nicht gegen dich, du musst jetzt nicht tun, was ich, aber ich will, dass du weißt, was mir jetzt ganz wichtig ist. Denn wir leben oft oder erleben oft nicht im Glauben, der keinen Mangel kennt, weil wir andere Menschen, auch die liebsten Menschen oder eigene Interessen Gott vorziehen. Heute kann sich das ändern. Werde zu dem Menschen, der glaubt. Warum? Ich sag's dir ganz platt heraus, ganz einfach. Wie lange wirst du noch leben? Wie lange werde ich noch leben? Ich weiß es nicht. Das soll uns keine Angst machen, es ist einfach eine Wirklichkeit. Also es kann uns helfen zu sagen, lebe ich so, wie ich eigentlich leben will? Oder lasse ich mich von allem möglichen anderen mehr bestimmen? Das ist die Frage. Darum komm zu Jesus heute und lebe wirklich. Amen. Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir für die Herausforderung zu glauben. Du forderst uns heraus, zu kommen aus uns selbst, aus allem, was uns vielleicht bindet, aus allem, was uns Angst macht, aus allem, was uns Sorge bereitet, aus Sünde, aus Unglauben, was es immer ist. Wir kommen zu dir, Jesus, und beten, dass du heute einen neuen Start machst mit uns, mit jedem Einzelnen. Das bete ich für jeden, der hier heute in der Kirche ist, und ich bete es für jeden, der heute oder irgendwann diese Predigt hört. Danke, wenn du kommst, Herr, dann machst du uns keine Angst, sondern du setzt uns frei. Das bete ich jetzt. Setz uns frei zu einem Leben der Fülle aus dir. Amen.